Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Meine Temperaturanzeige zeigt mir 3 Grad an. Halleluja! Gelobt sei Gott für 3 Grad plus. Plus. Christusgemeinde Emmendingen. Christusgemeinde Emmendingen. Also hier draußen höre ich das gut. Und jetzt sind wir draußen mal leise. Jetzt fragen wir mal die Christusgemeinde im Saal, ob wir sie auch hören. Christusgemeinde im Saal. Christusgemeinde im Saal. Hey, super. Großartig. Das hat man gut gehört, oder? Eine Hundertschaft ist da drin. Ich hoffe nicht, ansonsten kriegen wir mit der Corona-Polizei Probleme. Wow, da passen gar nicht so viel rein und das war echt laut. Wunderbar. Preist den Herrn, es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein mit Geschwistern. Es gibt nichts Schöneres, als mit Geschwistern gemeinsam Gott zu feiern, ihn zu suchen und ihm zu begegnen, bewegt zu werden und berührt zu werden von unserem herrlichen Herrn Jesus. Und ich möchte gerne mit euch ins Matthäus-Evangelium hineingehen. Wir sind seit einigen Wochen in dieser Predigtreihe. Wir befinden uns im 4. Kapitel und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mit mir auf. Ich lese die Verse 12 bis 17. Wir befinden uns jetzt hier in der Szene, wo Jesus gerade getauft wurde vom Johannes den Täufer und er starke Versuchungen erlebt hat in der Wüste vom Satan, der ihn abziehen wollte. Und nachdem der Teufel ihn verlassen musste, weil Jesus es befohlen hatte, lesen wir in Vers 12 bis 17 folgendes. Als Jesus aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, so eingesperrt, weggesperrt worden war, ging er weg nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Nordans, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und im Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das sind jetzt nur wenige Verse. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Bibel liest. Also mir geht es oft so, wenn ich die Bibel lese, dann achte ich stärker darauf, was gesagt wird, was aus dem Munde Jesu kommt, als die Information, wo er unterwegs ist. Also die geografische Situation ist mir beim Lesen in der Regel nicht so wichtig, sondern eher, okay, was kann ich von Jesus hören? Es wäre jetzt mal interessant, wenn ihr jetzt nicht in eure Bibeln schaut, ausnahmsweise dürft ihr das jetzt mal nicht, was euch nach diesem Text im Ohr bleibt. Worum geht es hier in diesem Text? Ich befürchte, dass die allermeisten sagen würden, Jesus hat angefangen zu predigen und er hat gepredigt, tut Buße, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist vermutlich bei den meisten, was hängen bleibt. Aber tatsächlich sind die Ortsbezeichnungen in unserem Text von großem Interesse und von großer Wichtigkeit, gerade wenn wir verstehen wollen, warum Jesus das so sagt, was er sagt und inwiefern das eine Brisanz hat, dass er das ausgerechnet dort sagt, wo er es sagt. In den Versen 12 bis 13 allein haben wir 5 Ortsbezeichnungen, die wir hier finden. Es wird gesprochen von Galiläa, von Nazareth, von Kapernaum, von Sebulon und Naphtali. Teilweise sind das Ortschaften oder Städte, teilweise sind es Regionen, Gebietschaften. Und wir müssen immer im Hinterkopf behalten, Jesus war eben gerade noch in Judäa, das ist der südlichere Teil Israels. Und er ist in Bewegung in den Norden Israels nach Galiläa. Judäa unten, Galiläa oben. Judäa eher, ich sag mal, so die fromme Elite ist dort zu Hause. Dort ist, ich sag mal, das geistliche Zentrum des Landes, im Norden eher nicht so. Wir lesen in den Versen 23 bis 25, lass uns da mal ganz kurz reinspringen. Dort werden noch weitere Orte genannt. Und das soll uns in diesem Kapitel etwas zum Ausdruck bringen. Lass uns mal kurz die Verse lesen, 23 bis 25. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehn-Städte-Gebiet, oder Dekapolis heißt das denn auch in einigen Übersetzungen, und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Also hier in unseren ersten Versen haben wir 5 Orte, im Verlauf haben wir nochmal teilweise die gleichen Orte, teilweise ergänzende Orte, Ortschaften oder Gebiete. Hier in unserem Text waren es jetzt wieder 6. Und wenn man genau aufpasst, wird man feststellen, dass die Faszination um Jesus sich nicht nur auf einen Ort reduziert, sondern das gesamte Land Israel umspannt. Diejenigen, die den Vorteil einer analogen Bibel haben, so wie ich, die haben meistens den Luxus, dass sie in den hinteren Seiten noch Landkarten haben. Also die mit den Smartphones, ihr seid leider raus. Wenn wir uns jetzt die Mühe machen würden und uns diese Landkarte aufschlagen würden und einfach mal mit dem Finger durchgehen würden, welche Ortschaften werden hier bezeichnet, dann werden wir sehen, wir haben Galiläa im Nordwesten, wir haben das Zehn-Städte-Gebiet oder Dekapolis im Nordosten, wir haben Judäa im Südwesten und das Gebiet jenseits des Nordens ist der Südosten, und zusätzlich wird auch noch die Hauptstadt Israels benannt, sozusagen das Herz des Landes, Jerusalem. Die Faszination, die Jesus umgibt, umfasst, umspannt die gesamte Nation. Ganz Israel, nicht jeder einzelne Israel, aber Menschen aus ganz Israel sind in den Bann gezogen von diesem Mann. Und es scheint, dass Matthäus uns hier vermitteln möchte, allein durch die Ortschaften, die er hier erwähnt: Nun ist der wahre König Israels endlich gekommen. Ganz Israel ist fokussiert auf den Herrscher, auf den, der die Königsherrschaft endlich bringen kann und der das Sagen hat und der wirklich Veränderung bewirken kann. Und Jesus zieht hier Juden aus allen Himmelsrichtungen, aus Norden, Süden, Osten, Westen in seinen Bann, und er erobert das verheißene Land. Wir haben hier Matthäus, der das schreibt, ist ja durchdrungen vom Alten Testament, von den Bildern und Persönlichkeiten und den Versprechungen des Alten Testaments. Was Matthäus hier aufzeigt durch die Ortschaften, ist nichts weniger als: in Jesus haben wir denjenigen, der das Land vollkommen erobert. Jemand, der weitaus größer ist als damals Josua, der das Land erobern sollte. Und Jesus, der Name Jesus stammt ja ursprünglich von dem Namen Jeschua, Joshua, Josua. Ist eine starke Parallele, die Matthäus hier uns aufzeichnet. Und wenn wir diese geografische Erkenntnis haben, dass hier der König Israels gerade aus allen Himmelsrichtungen Juden zu sich zieht, dann bekommen auch die Worte, die er spricht, ein ganz neues Gewicht. Wenn er in Vers 17 sagt, das, was viele meistens behalten nach dieser Passage: Tut Buße, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es ist jetzt wirklich in Israel nahe gekommen. Es ist ausgebrochen hier in dem verheißenen Land, was Gott seinem Volk gegeben hat. Diese Königsherrschaft, die jetzt hier anbricht, ist nicht einfach eine weitere Periode, die sich anschließt an damalige Dynastien der Könige, wie ein König David, König Salomon und wie sie alle hießen. Diese Königsherrschaft ist von einer anderen Qualität. Es ist nämlich das Königreich der Himmel. Es ist eine andere Königsherrschaft. Sie ist besser, sie ist von himmlischer Natur, weil Jesus selber vom Himmel gekommen ist und einen ganz neuen Standard setzt. Und was hier diese Passage uns kommuniziert, ist: Die Hoffnung ist angekommen. Die Hoffnung Israels ist da. Versprechungen und Erwartungen der ersten Hälfte der Bibel, die erste Bibelhälfte, das Alte Testament, alle Versprechen und Erwartungen, die dort zu finden sind, finden nun endlich ihre Erfüllung in dem versprochenen Messias oder Christus, oder man kann auch sagen, dem Gesalbten, dem von Gott Ausgerüsteten. Und es ist so, wenn jemand etwas verspricht, dann hat er auch die Verantwortung, seine Versprechen zu erfüllen. Und das sehen wir in Jesus. Jesus ist ja Gott selbst, der im Alten Testament schon Dinge versprochen hat. Und wenn Gott etwas verspricht im Alten Testament, dann ist er auch in der Lage, im Neuen Testament seine Versprechen zu erfüllen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wir schon wieder in Vers 14 lesen, dass etwas erfüllt wurde, was damals versprochen wurde. Und zwar, dass Jesus in ein gewisses Gebiet zieht. Das werden wir uns gleich anschauen. Inzwischen erfüllt Jesus zum sechsten Mal seit Matthäus Kapitel 1 die alttestamentlichen Versprechen. Du findest diese Vokabel in den ersten vier Kapiteln gleich sechsmal, dass Jesus etwas erfüllt, was versprochen wurde. Und dabei hat Jesus noch nicht mal ein Wort gesprochen. Versteht ihr? Jesu Leben ist so sehr von Gottes Präsenz durchdrungen, dass ehe er überhaupt ein Wort spricht und eine Tat tut, dass er damit schon Versprechungen von Gott erfüllt. Was muss passieren, wenn dieser Mann erst anfängt zu sprechen und zu handeln? Wie viel wird sich dann erfüllen? Also Jesu Präsenz allein, dass er da ist und wo er ist, zieht Menschen in den Bann, dass sie merken, diese Person ist außerordentlich von Gott gesegnet und wird außerordentlich von Gott gebraucht. So, wenn wir es jetzt mit einer Person zu tun haben, wo wir wissen, Gott ist mit dieser Person, Gott hat etwas Entscheidendes vor, in diesen Weltlauf der Geschichte einzubrechen und die Menschheit zu retten aus ihrer Schuld und sie zu segnen und etwas ganz Neues zu starten, da sollten wir eigentlich die Erwartung, oder ich denke, die meisten haben die Erwartung, dass wir Jesus dort wiederfinden werden, wo auch irgendwie das religiöse Zentrum ist. Und zwar in der Nähe des Tempels, in den frommen Kreisen seiner Zeit, in Judäa und ganz besonders auch in Jerusalem. Dort sollte doch eigentlich Jesus gehen, ins Herzstück Israels, dort wo die Religion, sag ich mal, ausgeübt wird, wo der große Gottesdienst gefeiert wird. Aber Jesus geht da gar nicht hin. Jesus entfernt sich sogar von diesem Punkt. Jesus, Moment, du hast einen Auftrag. Du bist jetzt der große gefragte Prediger. Du solltest dorthin, wo man dich erwartet. Aber Jesus geht in die genau andere Richtung, anstatt dort in Judäa, wo er gerade getauft wurde und in der Wüste unterwegs war, geht er auf einmal weg und er geht weiter in den Norden. Wir finden ihn in Galiläa, genauer in Kapernaum. Das ist im Gebiet Sebulon und Naphtali. In den Versen 13 bis 16 heißt es: Jesus verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Warum macht er das? Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja damals geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das ist jetzt die Anrede nur gewesen, jetzt die Botschaft. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und im Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Ist Licht aufgegangen. Diese Gegend, in die Jesus hier gerade zieht, ist aus religiöser Sicht, aus Glaubensperspektive alles andere als irgendwie vorbildlich und ist auch in keinster Art und Weise beachtenswert in diesen Tagen. Wenn wir Segnungen Gottes erwarten, dann auf gar keinen Fall aus diesem Gebiet. Denn dieses Gebiet hat uns persönlich nichts zu bieten. Denn in der Geschichte war dieser Landstrich von Gottlosigkeit geprägt. Wenn du durch das Alte Testament blätterst, siehst du, dort in der Gegend ist nichts. Dort hat Gott keine schöne Geschichte geschrieben. Also können wir auch nicht erwarten, dass Gott sich ausgerechnet in diesen Landstrich bewegt, zu diesen Menschen, die dort leben, mit diesem religiösen Erbe. Dort ist nichts zu finden für uns. Und durch Machtkämpfe in der Vergangenheit, durch Verschleppungen und Deportationen, da haben wir keine Zeit jetzt reinzugehen, aber durch Machtkämpfe mit anderen Nationen, siedelten dort in dieses Gebiet ungewöhnlich viele Ausländer an. Das bedeutet insbesondere Nichtjuden. In diesem Gebiet lebten viele Juden und Nichtjuden. Und aus damaliger jüdischer Sicht war das, ich möchte es mal in meinen Worten beschreiben, ein kontaminiertes Gebiet. Also es war nicht rein rassig jüdisch. Es hört sich in unseren Tagen so dieses Wort krass an. Ich sag damit nicht, dass Juden alles Nationalisten sind, aber damals schon. Damals schon. Wenn du kein Jude warst, geh weg von mir. Du bist unrein. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Wir sind das erwählte Volk Gottes. Und gewiss ist es so, dass Gott sich Israel auserwählt hat, aber niemals, das hatte ich schon vor einigen Wochen mal gesagt, niemals, um sich von allen abzusondern, sondern ein Licht in dieser Welt zu sein und zu scheinen und zu demonstrieren, wer Gott ist, dass die Nationen, die Nichtjuden, die Heiden, wie es in der Bibel oft heißt, dass sie angezogen werden von diesem Licht und auch den Gott Israels anbeten und feiern. Aber aus damaliger jüdischer Sicht war das ein Gebiet gemischt aus Juden und Nichtjuden, und unser Text sagt es in Vers 15, bringt es auf die Spitze, sagt, das ist das Galiläa der Nationen. Also nicht das Galiläa der jüdischen Verheißung, sondern hier tummeln sich Nationen und Menschen und Kulturen, die haben nichts mit unserer Kultur zu tun, denen sind wir feindlich gesinnt. Und Jesaja prophezeit, da gibt es ein Gebiet Sebulon und Naphtali. Das ist ein Mischvolk. Dort ist das Wort Gottes. Dort wird es nicht außerordentlich gelebt und praktiziert und respektiert. Und Matthäus zitiert die Verheißung von Jesaja, was er über dieses Gebiet im Namen Gottes gesprochen hat. Und er bringt ein ganz interessantes Wortspiel in sein Zitat rein, was wir nur dann erkennen, wenn wir auch wissen, was Jesaja damals gesagt hat und was Matthäus ihn jetzt zitiert. Es heißt hier, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land um Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Das ist das Versprechen. Dort ist Finsternis und dort wird ein Licht hineinstrahlen und Veränderung schaffen. Jetzt ist es so, dass Jesaja auf Hebräisch geschrieben hat und Matthäus auf Griechisch schreibt. Und er zitiert das, was er in seinem Alten Testament gelesen hat und bringt es seiner Leserschaft und uns auch heute. Jesaja sprach auf Hebräisch davon, dass die Menschen im Dunkeln gehen. Die Menschen wandeln und gehen in der Dunkelheit. Matthäus zitiert das und er versucht das im Griechischen zu übersetzen. Und wenn du es übersetzt, kommt Folgendes raus, wie wir es gerade gelesen haben, dass die Menschen nicht im Dunkeln gehen, sondern in der Finsternis sitzen. Das ist ein interessantes Wortspiel. Also Jesaja hat prophezeit, da ist schon Resignation, und Matthäus scheint es irgendwie so zuzuspitzen in seiner Übersetzung ins Griechische, was wir lesen, dass die Lage in dieser Region so entmutigend ist, so resignierend, dass alles zum Stillstand gekommen ist und gar keine Bewegung mehr da ist. Die gehen nicht nur in der Dunkelheit, sondern sie haben sich schon hingesetzt. Da ist keine Hoffnung, keine Bewegung Gottes, Resignation. Verzweiflung. Sie sitzen in der Finsternis. Sie sind umgeben von Hoffnungslosigkeit, durchdrungen von Schatten. Diese Situation herrscht in diesem Norden. Und Jesus geht ausgerechnet dorthin, verlässt das religiöse Zentrum, zieht in den Norden, und ausgerechnet hier beginnt Jesus seine Predigt und sagt, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wohin kommt es gerade nahe? Nicht zu dem Tempel, wo die ganzen Religiösen hocken, sondern dort, wo Resignation regiert. Dort, wo Menschen sagen, das sind die Ausgestoßen, das sind die Ausgegrenzten unter den unbeachteten und unbedeutenden Galiläern, die als geringwertig erachtet werden. Dort geht Jesus zuallererst hin und dort lässt er zuallererst seine Stimme erschallen. Und das ist so gewürzt in diesem Bericht, dass uns es unbedingt auffallen muss, Jesus geht nicht zu denen, wo die Menschen erwarten könnten, dass er auftaucht, sondern er geht zu den verachteten Außenseitern, die am Ende sind. Aber es heißt, ja, sie sitzen in der Dunkelheit, aber Sie sollen ein großes Licht sehen. Ihre Dunkelheit ist so groß, dass der Text von Schatten des Todes spricht. Dass ihr Leben ist so verkorkst, dass ihr Leben verglichen werden kann mit Tod. Warst du schon mal mit Menschen zusammen, die ein Leben gelebt haben, was einem Tod gleichkommt? Also, und Jesus wendet sich genau diesen dunkelsten Orten zu. Jesus geht dahin, wo alles zum Erliegen gekommen ist. Und so heißt auch unsere Predigt: Jesus startet da, wo wir am Ende sind. Jesus startet dort, wo wir am Ende sind. Denn Jesus hat in Johannes 12, Vers 46 gesagt: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und bei dieser Wahrheit müssen wir eigentlich ins Stocken kommen und uns fragen: Gott, warum um Himmels Willen näherst du dich überhaupt der Finsternis? Jesus sagt: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das heißt, dieses Licht muss in die Finsternis hineinkommen, dass aus Finsternis Licht wird. Warum, Licht Gottes, kommst du in die Finsternis dieser Welt? In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt: Gott ist Licht. Gott hat nicht nur Licht, sondern er ist in seinem Wesen durch und durch Licht. Durch und durch gut, durch und durch hell, durch und durch erstrebenswert, ersehnenswert. Und Johannes schreibt weiter: Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Gar keine Finsternis ist in ihm. Er hat gar keinen Anteil an Finsternis. Da gibt es keinen Schatten. Bei jedem Licht in unserem Leben, was es auch gibt, gibt es auch eine ganze Menge Schatten. Aber bei Gott gibt es keinen Schatten. Er hat gar keine Gemeinschaft mit Schatten. Das ist etwas Fremdartiges. Etwas, was nicht in seine Nähe kommt, weil er komplett Licht durchflutet ist. Und der Prophet Daniel 2, im Propheten Daniel 2, Vers 22 heißt es: Gott weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Gott weiß, was in der Finsternis ist, aber bei ihm wohnt das Licht. Und das sollte uns zu denken geben. Es ist, ich habe schon mal letztens gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Gott ist durch und durch Licht. Wir sind alles andere als durch und durch Licht. Und dieses Licht lässt sich trotzdem auf unsere Finsternis ein, damit aus unserer Finsternis endlich Licht wird. Jesus redet zu dir, Jesus kommt dir nahe, damit endlich aus deiner Finsternis Licht wird. Dass endlich deine Hoffnungslosigkeit endgültig ein Ende hat. Dass deine Mutlosigkeit endlich ein Ende hat. Dass deine Sünde endlich ein Ende bekommt. Weil Jesus gekommen ist, um die Dinge zu verändern. Radikal. Dort, wo du Trauer empfindest, dass Jesus mit seiner Freude kommt. Dass dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, eine ewige Hoffnung hineinkommt. Jesus kommt, um die Verhältnisse auf den Kopf zu stellen, um unser Leben umzukrempeln und zu verändern. Aber um dieses große Licht wahrzunehmen, von dem Jesaja spricht und was Matthäus jetzt anwendet auf die Gegend, wo Jesus unterwegs ist, um dieses große Licht wahrzunehmen, muss ich die Dunkelheit akzeptieren, die mein Leben gerade umgibt. Jesus kommt mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, Güte zu denen, die ihre Schuld, ihr Versagen und ihre Gottlosigkeit nicht länger leugnen. Das ist wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Jesus geht an den Ort, wo man das nicht leugnet. Ja, viele Menschen aus Norden, Süden, Osten, Westen kommen zu Jesus. Aber Jesus verlässt Gebiete, weil für das Licht, was Jesus bringt, gerade in Judäa keine Verwendung ist. Jesus hat gerade das fromme Judäa verlassen, denn Johannes, sein Vorläufer, der auf ihn hingewiesen wird, hey Leute, bereitet euch vor, da kommt jemand, der ist größer als ich und der wird hier richtig eine Veränderung bringen. Der hat für diese Botschaft, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, der wurde eben gerade eingesperrt. Und Jesus hat aber die gleiche Botschaft, kehrt um, das Himmelreich ist jetzt nahe gekommen. Mit derselben Botschaft kommt Jesus und Jesus sieht, okay, in Judäa kommt jemand dafür in den Knast. Und wir werden im Textverlauf sehen in den nächsten Kapiteln, auch irgendwann wird Johannes den Kopf kürzer gemacht dafür. Jesus verlässt das, weil die Menschen dort nicht akzeptieren und nicht erkennen, dass sie in krasser Finsternis leben und mit Licht nichts zu tun haben wollen. Darum ist es richtig, wenn in Johannes 1, Vers 5 gesagt wird, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir können in unserer Finsternis stecken und nur einfach, weil das Licht kommt, heißt es nicht, dass automatisch Licht in mir wird, dass Veränderung kommt. Wir sind in der Lage, in der Finsternis stecken zu bleiben und die Finsternis zu ergreifen und sie mehr lieb zu gewinnen. Denn in Johannes 3, Vers 19 heißt es weiter, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke, das, was sie getan haben, ihr Output über ihren Tag hinaus, waren böse. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Licht kommt in die Welt, aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Jemand hat zu mir letztens gesagt, Mensch, Wenn Gott sich hier richtig krass manifestieren würde und zum Greifen nahe wäre, dann würden doch die Menschen an Gott glauben. Aber so ist es doch schwierig, nur von ihm zu lesen und irgendwie mit dem Glauben in Verbindung zu kommen mit ihm. Aber wenn er da wäre, dann wäre das was anderes. Ist das so? Ich glaube, die Erfahrung von Jesus, er würde hier auf die Bühne kommen und sagen, Leute, das war noch nie so. Und als ich da war, haben mich die Leute so sehr verachtet, dass ich am Ende am Kreuz landete. Oder? Also es ist nicht so, wenn Jesus leibhaftig kommt, das Licht in die Welt kommt, dass er sagt, wow, das ist genau das, was ich brauche. Wenn Jesus kommt, dann konfrontiert er unsere Lebensführung. Und dann kann es vorkommen, dass wir sagen, die Finsternis in meinem Leben habe ich mehr lieb und möchte ich mehr umklammern als die Befreiung davon und ein verändertes Leben zur Ehre Gottes und zum Segen für diese Welt. Und das ist genau das, was die Menschen in Judäa gerade prägte. Sie haben das Licht in ihrer Finsternis nicht willkommen geheißen, weil sie sich von ihrer eigenen Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit haben blenden lassen. Ist ja niemand, mal ehrlich, ist ja niemand, der sagt, hallo, mein Leben ist finster. Also, wenn wir vor Corona auf den Straßen unterwegs waren, wir werden wieder damit starten. Amen? Amen. Und mit den Leuten so ins Gespräch kommen über den Glauben, mache ich das manchmal. Ich frage die Leute so, wie stehen sie zu Gott? Wie sehen sie sich selbst? Ich habe noch nie jemanden gehört. Ja, übrigens, meine Werke sind durch und durch böse. Und in meinem Leben ist Finsternis. Ich bin ein abgrundtief schlechter Mensch. Nie sagt das ein Mensch. Und es ist egal, wie verkorkst sie sind. Wenn du mit ihnen sprichst, ich bin ein guter Mensch. Ich habe es ja mal gesagt, dass ich mal im Knast war. Nicht als Häftling, sondern als Seelsorger. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, das ist ganz interessant, wenn du mit den Häftlingen sprichst, und es ist offenkundig, ja, dass ihre Werke durchaus auch das Potenzial haben zur Bosheit. Und wenn du mit ihnen über ihr Leben sprichst, ja, dann verweisen sie ganz schnell, aber der in der Nebenzelle, der ist viel schlimmer. So schlimm, so schlecht bin ich nicht. Ich habe niemanden vergewaltigt, ich habe keine Kinder missbraucht. So, ach ja, willst du dafür noch Applaus kriegen oder was? Herzlichen Glückwunsch. Also man ist selber so von sich so krass überzeugt, wie gut man ist. Aber Jesus sagt, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Und Und Jesus geht an den dunkelsten Ort in diesem Land. An dem Ort voller Schatten. Weil Jesus da, dort startet, wo Menschen am Ende sind. Wo wir am Ende sind. Und Jesaja hat ja versprochen, diese Menschen, die im Schatten sind, die völlig am Ende sind, die resignieren, die werden ein großes Licht sehen und über ihnen wird ein Licht aufleuchten. Das heißt, das werden diejenigen sein, die eine krasse Veränderung erfahren werden. Also die, die gefühlt am allerweitesten entfernt sind, die wahrscheinlich gar nicht mehr anders können und nicht anders nicht leugnen können, dass es in ihrem Leben, dass sie versagt haben und dass sie ein Leben leben, was alles andere ist, was Gott gefällt. Das sind die Menschen, die Veränderung erfahren. Wo Licht in die Dunkelheit kommt. Und wenn Gott Licht in die Dunkelheit bringt, dann ist dafür immer ein Kraftakt von Gott erforderlich. In 1. Mose 1, Vers 2 bis 3, die ersten Worte der Bibel, heißt es: Und die Erde war wüst und leer. Auf Hebräisch heißt es hier, die Erde war Tohu Wabohu. Und Finsternis war über der Tiefe. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Komplette Finsternis. Keine Lichtquelle. Chaos. Tohuwabohu. Gott spricht ein Wort. Und dort, wo Finsternis war, ist auf einmal grelles, helles, schönes Licht. Durch die Macht seines Wortes. Durch die Macht seines Wortes bringt Gott Licht, Veränderung, Schönheit und Sinn in die Finsternis dieser Welt und in die Finsternis von Menschen. Und wie Jesus das konkret getan hat, dass dort in dieser verkorksten Gegend von Sebulon und Naphtali in Galiläa, wie das dort zu Licht kam, lesen wir zum Schluss in den Versen 18 bis 22. Und keine Angst, da gehen wir nicht Vers für Vers durch. Halleluja. Wir lesen. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus erhellt die Dunkelheit der Menschen, indem er sie zu sich ins Licht ruft. So wird aus Dunkelheit Licht. Jesus ruft dich. Jesus sagt zu dir: Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Lauf mir hinterher. Und darum heißt es im Neuen Testament, in Epheser 5, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Auch hier beachte, nicht ihr habt irgendwo Finsternis, sondern ihr wart Finsternis. Euer ganzes Wesen war durchzogen von Finsternis. Aber ihr seid jetzt im Licht Gottes, quasi ummantelt und verborgen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 5 heißt es: Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Es hat sich ein Wandel vollzogen in unserem Leben, wenn wir den Ruf von Jesus hören, ihm nachzufolgen und ihm nachzulaufen. Und der unwiderstehliche Ruf Jesu an dich, ihm zu folgen und ihm dein Leben zu weihen, das ist die Kraft Gottes, wie Licht in deine Dunkelheit kommt. Wenn du mit Finsternis konfrontiert bist, und du möchtest Licht in deine Situation hineinbekommen, dann höre die Botschaften von Jesus. Es sind bislang nur zwei Sätze gewesen. Das eine ist, kehr um. Und das zweite ist, komm, folge mir nach. Was schlicht und ergreifend bedeutet, hör auf mit dem, was du gerade tust. Lass es endlich sein. Nimm es nicht nur vor, es irgendwann zu beenden, sondern beende es jetzt. Und wenn du das erkennst, dass du es jetzt beenden sollst, ist die Frage, okay, wie geht's weiter? Mir nach. Folge mir jetzt nach. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt hörst du meine Worte. Hör jetzt auf mit dem, was dich hindert, was deine Dunkelheit auch zur Geltung bringt. Hör damit auf und folge mir nach. Wenn du Licht in deinem Leben haben möchtest, ist das der Weg daraus. Hör damit auf und vertrau dich mir an. Folg mir nach. Und genau das hat Jesus getan. Er ist in diese verkorkste Gegend nach Galiläa gekommen. Zu den Ausgegrenzten, wo die Leute im Süden, die vermeintlich fromm gedacht haben, naja gut, was kann man von den Galiläern denn schon Gutes erwarten? Genau dort geht er hin, zu ganz einfachen Männern und gibt ihnen diese Botschaft. Und sie merken, da ist Licht für meine Finsternis. Da ist Licht für meine Finsternis. Und was tun sie? Sie verließen sogleich Netze, Boote, Vater. Sie verlassen. Es gibt ein Change in ihrem Lebenswandel. Sie verlassen etwas. Wenn du sagst, du bist Christ, aber in deinem Leben nichts verlassen hast, nichts aufgegeben hast, dann folgst du Jesus noch nicht nach. Jesus nachzufolgen bedeutet, Dinge, die mir einst lieb waren, zu beenden. Warum? Weil das, was vor mir jetzt ist, mir viel lieber ist als das, was ich vorhin noch ergriffen hatte, was mein Leben gekennzeichnet hatte. Und da ist es völlig wurscht, wie alt du bist. Ob du 50, 30 oder 10 Jahre alt bist. Du kannst auch als Kind, so ist meine Erfahrung gewesen, als 9-Jähriger, erkennen, es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich mehr lieb als Jesus Christus. Und ich musste diese Dinge verlassen, aufgeben und sagen, Jesus, ich möchte dir folgen. Denn Sünde, die ich in meinem Leben bis zu diesem Tag, naja, jeder macht ja mal Fehler und das ist ja alles halb so wild. Wir haben ja irgendwie einen lieben Papa im Himmel. Wow, da habe ich schon als kleines Kind Dinge toleriert und auf einmal habe ich gemerkt, als ich mit der Heiligkeit, mit dem Licht Gottes konfrontiert wurde, wurde meine Dunkelheit offenbar und als 9-Jähriger habe ich gemerkt, ich muss von diesen Dingen ablassen und sie nicht mehr schönreden und bekennen, es ist Dunkelheit. Ich wende mich davon ab, weil dieses Licht ist Heilung für meine Seele. Das konnte ich natürlich damals nicht so artikulieren, wie ich es jetzt für euch tun kann. Aber das ist das, was der Heilige Geist in meinem Herzen hat abspielen lassen. Verlassen. Wann? Sogleich. Wenn du das heute merkst, dann geh doch nicht von diesem Ort, um sogleich diese Dinge festzumachen und Veränderung zu erleben. Sie verlassen sogleich Netze, Boote und sogar ihren Vater. Sie waren bereit, ihren Besitz, ihre Karriere und ihre Beziehungen hinten anzustellen, umzukehren und Jesus uneingeschränkt Folge zu leisten. Und von diesem Zeitpunkt an saßen sie nicht länger in der Finsternis fest. Sie saßen nicht mehr in der Finsternis fest, sondern jetzt wandelten sie endlich im Licht. Darum, ich komme zum Schluss. Du bist nicht so weit weg. Du bist nicht zu weit weg für Jesus. Weil Jesus geht ja extra diese Meile weit weg, um diese Leute zu holen. Deine Dunkelheit, die du wahrnimmst, ist niemals zu dunkel. Deine Dunkelheit ist niemals zu finster. Jesus startet dort, wo wir am Ende sind. Unbedeutende Außenseiter aus Galiläa wurden zu den engsten Begleitern von Jesus. Nicht das, was bei Menschen vor Augen ist, macht dich zu einer attraktiven Person in den Augen Gottes, sondern allein das, was Jesus mit dir verbindet. Das reicht für Gott, um dir Wert zu geben. Nicht das, was Menschen sagen, sondern wie nah Gott in dein Leben, wie nah Gott deinem Leben kommt. Darum frage ich dich, spürst du die Macht seines Wortes? Spürst du diesen Ruf zu kommen, Dingen abzulassen, sie sein zu lassen und Jesus nachzulaufen? Kannst du erkennen, welches Licht Jesus in deine Dunkelheit bringen kann? Ich sage dir, entscheide dich heute, umzukehren und ihm endlich zu folgen. Denn dazu ist er gekommen. Amen. Und ich möchte dir sagen, wenn du diese Botschaft heute hörst und denkst, okay, ich höre von diesem Jesus, aber ich kann noch nicht davon reden, dass er wirklich mein Herr ist, dass wir Freunde sind und dass ich ihm folge, dann ist diese Botschaft heute für dich. Wenn du sagst, ich kenne Jesus, aber da gibt es trotzdem Schatten in meinem Leben und ich brauche Veränderung, ich brauche Licht in meiner Dunkelheit, das kann auch Christen widerfahren, oder? Diese Botschaft ist für dich. Sie ist für uns alle heute und darum möchte ich dir sagen, ja, es ist kalt. Aber wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann werden wir hier beten. Komm und lass für dich beten, dass du die Dinge wirklich loslässt vor Gottes Thron und es im Gebet festmachst, sogleich, und anfängst, Jesus zu folgen und ein neues Leben zu führen und ein verändertes Leben zu führen in seinem Licht. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du nach Sebulon und Naphtali gegangen bist. Und das ist nicht einfach nur deswegen, weil du mal an den See Genezareth irgendwie wolltest und ein bisschen Wasser sehen wolltest und ein paar Fische essen wolltest, sondern damit hast du etwas erfüllt. Und das erfüllt, dass du dorthin gehst, wo die Ausgegrenzten sind, wo die gering Erachteten sind, wo Menschen sind, die außen vorgelassen werden, von denen man keinerlei Erwartung hat, dass da ein Segen ausgeht. Genau zu denen gehst du. Und ich danke dir, Herr, dass du uns begegnet bist. Denn wir sind solche. Jeder hier von uns ist in Wahrheit ein Galiläer, jemand, der verloren war, bei dem Stillstand war, wo alles zum Erliegen gekommen ist. Herr, du hast mich dort an diesem Platz gefunden. Und dafür danke ich dir, dass du dort beginnst, deine Herrschaft aufzurichten und selber damit zum Ausdruck bringst, die am weitesten weg sind. Dort gehe ich zuallererst hin, um der ganzen Welt zu zeigen, keine Dunkelheit ist für mich zu dunkel, als dass ich nicht mein Licht dort hineinbringen könnte, damit dort ein Feuer entzündet wird. Und darum bete ich, Herr, dass du ein Feuer in unseren Herzen entzündest und wir völlig erfasst sind von dem Licht, was du uns gibst. Gott, du bist so gut. Du bist so voller Liebe und so reich an Vergebung. Und wir haben es so sehr nötig, Jesus. Bitte erfülle uns mit deinem Licht, dass auch wir Licht sind hier in dieser Welt. Herr, gib uns Kraft, dir zu folgen. Gib uns Kraft, die Dinge ruhen zu lassen und zu verlassen, die uns gefangen nehmen. Wir wollen damit brechen und unsere Loyalität und Treue dir geben. Jesus, hilf uns, ganze Sache zu machen und nicht halbherzig dabei zu sein. Denn Jesus, du warst es nicht. Du warst nicht halbherzig. Du bist nicht auf den Thron in Jerusalem irgendwie raufspaziert und hast gesagt, ihr da hinten, kommt mal bitte zu mir, sondern du bist dorthin gegangen und hast ganze Sache gemacht und dein Weg führte dich am Ende bis ans Kreuz. So wurdest du erhöht. Nicht auf einen Thron, sondern am Kreuz wurdest du erhöht, um zu zeigen, wie weit deine Liebe geht und wie weit du bereit bist, als Licht dieser Welt in die Finsternis hineinzusteigen. Den Tod zu besiegen, um uns zu zeigen, ihr habt Angst vor dem Sterben und vor dem Leben nach dem Tod. Ich habe diese Finsternis mit Licht durchflutet. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Ich gebe euch nämlich Perspektive bis in alle Ewigkeit in der Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel.
Danke, Jesus, dass wir dir dienen und dass du da bist. Rufe heute zu dir und ich sage dir im Namen Jesu, komm. Lass ab von deinen Sünden. Lass ab von deinem Lebensstil, der Gott nicht gefällt. Bekenne es. Komm zu Jesus, mach es fest im Gebet und du wirst leben. Amen.